ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Wir haben ausführlich berichtet über den Einsatz einer verdeckten Ermittlerin in Hamburg. Nicht nur in der Roten Flora, sondern auch in unserem Schwesterradio Freies Senderkombinat Hamburg. Am 11. Dezember 2014 fand aus diesem Anlass eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zu verdeckten ErmittlerInnen in linken Strukturen in der Roten Flora in Hamburg statt. Es nahmen VertreterInnen der Recherchegruppe zum Fall Iris Plate teil, ebenso wie VertreterInnen des Freien Senderkombinats und des AK Spitzelklage aus Heidelberg, wo der verdeckte Ermittler Simon Brommer eingesetzt worden war, sowie verschiedene RechtsanwältInnen. Ihr hört die Veranstaltung in drei Ausgaben von O-Ton Playback. Heute hört ihr den zweiten Teil.
Ja, ich möchte noch mal kurz die beiden Genossen, Genossinnen aus Heidelberg vorstellen. Einmal Dandl, der hier als ehemalige Zielperson spricht. Und neben mir sitzt außerdem noch Jessi, eine sogenannte unvermeidbare Drittbetroffene. Beide sind Teil des Heidelberger Zusammenhangs, die dortige Spitzelaffäre versuchen, politisch, aber auch juristisch aufzuarbeiten. Und wir haben beide als Vertreterin eingeladen, um einfach nochmal auch aus einer anderen Stadt ein Bild davon zu geben, wie der praktische und politische Umgang mit so einem Vorwurf in dem Fall in Heidelberg gewesen ist.
Ja, hallo nochmal von meiner Seite aus. Also wir sind auch Mitglieder, aktive Mitglieder des Arbeitskreises Spitzelklage. Wir haben vorher auf der Fahrt hierher festgestellt, dass morgen der vierjährige Jahrestag der Enttarnung Simon Brommers ist. Also es passt ganz gut. Wir haben an diesem Tag immer eine Veranstaltung, entweder eine Demo gemacht. Dieses Mal sind wir in Vertretung nach Hamburg gefahren, um uns hier an dieser Veranstaltung zu beteiligen. Ihr seht also, wir haben schon eine Weile mit diesem Thema zu tun. Und der Vorteil ist, wir haben sehr viel recherchieren können in all der Zeit. Wir hatten eine uns bei unserer Arbeit flankierende externe Recherchegruppe, die uns sehr viel Daten zugetragen haben. Also wir können wirklich ein perfektes Psychogramm auch dieses Menschen erstellen, der da eingesetzt wurde. Und wir sind 7 Menschen, die klagen. Da werde ich aber nachher nochmal intensiver drauf zu sprechen kommen. Wir werden kurz, so kurz wie es eben möglich ist, die Chronik des Einsatzes nochmal rekapitulieren und uns dabei auch abwechseln in der Schilderung der Ereignisse, um dann zu dem zu kommen, wo wir heute eben stehen, vor allem juristisch, aber auch in der politischen Aufarbeitung. Wie gesagt, ich bin die Zielperson des Einsatzes gewesen. Jessi war eine unvermeidbar betroffene dritte Person. Das sind wir eigentlich immer noch laut Akte und deshalb nennt sich die Klage, die wir da eingereicht haben, auch Fortsetzungsfeststellungsklage. Aber auch dazu später mehr. Zur Chronik, wie gesagt, so kurz wie möglich aufgetaucht ist Simon Brommer, das ist sein Realname. Genannt hat er sich Simon Brenner und da haben wir die erste Parallele zum Hamburger Fall, aber auch zum Braunschweiger Fall, der vor kurzem an die Öffentlichkeit getreten ist. Es zeichnet sich ab, auch bei Mark Kennedy, der Vorname dieser Menschen ist meistens auch der reale Vorname. Alles andere wäre viel zu gefährlich bei diesen Einsätzen. Also wenn die mal in einer Demo in einer Reihe weiter vorne stehen würden und dann würde jemand von hinten rufen, Michael, und dann drehen sie um und sie wären eigentlich Markus genannt, dann ist das einfach eine blöde Situation und das würde auch viel zu schnell auffallen, dass da irgendwie die immer, wenn irgendwelche Namen gerufen werden, sich dann angesprochen fühlen. Also wie gesagt, Simon hieß er tatsächlich und Brommer war sein realer Nachname. Wir haben das Glück in Heidelberg, dass wir auch, und da ist ein großer Unterschied zu dem Fall in Hamburg, dass wir bei der Konfrontation, zu der wir ja noch kommen werden, dieses Menschen mit dem Spitzelverdacht, der allerdings bei uns so erhärtet war, dass da eigentlich keine Bewegungsmasse mehr da war, dass er darauf eben relativ schnell zugegeben hat, dass er Spitzel sei. Bei Iris war es ja gerade eben das Gegenteil. Sie hat sehr gut rüberbringen können, dass sie weit davon entfernt sei, so etwas zu sein, und hat es auch tatsächlich gut rübergebracht, nach allem, was wir da in Erfahrung bringen konnten. Simon, wie gesagt, ist im November bereits, also 2009, in Heidelberg aufgetaucht. Mitte November, das ist auch ganz wichtig, weil die Einsatzkräfte, die Ermittlungsbehörden werden später behaupten, dass der Einsatz erst am 1.3., nämlich zur Immatrikulation als Student in Heidelberg begonnen habe. Das stimmt aber definitiv nicht. Er ist schon Mitte November im Kalenderjahr vorher aufgetaucht und hat sich da schon als Student vorgestellt. Und das war wiederum 2 Wochen nach einem Vorfall bei einer Hausdurchsuchung, den die Polizei dann zum Anlass genommen hat, diesen Spitzel einzusetzen. Das ist aber alles an den Haaren herbeigezogen, aber das ist ihr Referenzpunkt. Sie behaupten nämlich, dass da in einer Wohngemeinschaft, bei der eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat, die ist etwa 40 Kilometer von Heidelberg entfernt, dass da Mollys gefunden worden seien im Keller und diese Mollys sollten gegen Faschisten vor Ort eingesetzt werden, laut Angabe des dort Hausdurchsuchten. Und mit diesen Mollys habe eben die Heidelberger Antifa-Szene zu tun, weil die Heidelberger Antifa-Szene, die lenke alles in dieser Gegend. Das ist der Referenzpunkt letzten Endes, das ist völliger Blödsinn und das werden wir auch juristisch relativ locker abschmettern können, aber das werden sie als Vorwand durchziehen wollen. Er ist dann, wie gesagt, nicht mehr aufgetaucht, bis er dann tatsächlich eingeschrieben war, obwohl er kein Abitur besitzt, hat er sich dann zum 1.3.2010 eingeschrieben als Ethnologe, Germanist und ich weiß nicht mehr, was das dritte war, Soziologie, glaube ich, und hat dann tatsächlich offiziell angefangen zu studieren in Heidelberg. Und ja, kannst du das vielleicht noch?
Ja, es wird ja schon angemerkt, ich sitze hier als sogenannte unvermeidbar betroffene dritte Person. Ich denke, ich sitze ja auch als Person, die im politischen Rahmen sehr viel mit ihm zusammengearbeitet hat, was nicht auf einem freundschaftlichen Verhältnis, sondern wirklich auf einem politischen Arbeitsverhältnis gegründet hat. Also aus der Perspektive werde ich noch mal ein bisschen auf den Fall bei uns eingehen. Und ich glaube, es ist auch unvermeidbar, wenn ich die einzelnen Aktionen noch mal ein bisschen benenne, wo er dabei war. Simon Brommer hat sich ja am 1.3.2010 als Student eingeschrieben und ist auch so dort aufgetreten. Also als, und da gehe ich jetzt ein bisschen so auf seine Legende, also auf seine angebliche Persönlichkeit ein. Er ist als unerfahrener, also im politischen Sinn unerfahrener Mensch, sehr offener und interessierter Mensch für Politgruppen aufgetreten im kompletten alternativen, linken und studentischen, ja, in der kompletten Szene. Also es war ein wirklich sehr, sehr breites Feld, wo er halt mal, also in offene Strukturen, wo er reingeguckt hat, wo er an Plena teilgenommen hat. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, erst im Nachhinein, in der Reflexionsphase nach der Enttarnung, ist in Heidelberg eigentlich aufgefallen, wie vielfältig er da versucht hat, Anschluss zu finden und in wie vielen Gruppen er eigentlich mal so vorbeigeschaut hat. Gut, also in der Anfangszeit ist Prommer vor allem über den SDS, also den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, ich hoffe, das stimmt jetzt so mit der Abkürzung, Studierendenbund, Heidelberg reingekommen, ist da mit der kleinen Gruppe auch schon bundesweit auf Anti-Nazi-Demos gefahren und so weiter, hat sich da engagiert und ist im Verlauf bis zur Enttarnung dann im Dezember des Jahres, hat an verschiedenen Aktionen teilgenommen. Also ist über ein studentisches linksalternatives Camp in weitere Politgruppen reingekommen, hatte die kompletten offenen Strukturen dort genutzt, um Anschluss zu finden. Hat an den Bildungsstreikdemos hat er als Ordner ausgeholfen, hat an vielen in Süddeutschland an Anti-Castor, Anti-Atomkraft-Kundgebungen, Demos teilgenommen und so weiter. In dem Rahmen ist vielleicht ganz interessant zu erwähnen, also was hat er da gemacht? Er hat vor allem kleinere Aufgaben übernommen, die man eben so als in Anführungszeichen Neuling in der linken Szene übernehmen kann, also beispielsweise irgendwie Plakate, also Banner bemalen oder Flyer verteilen, also hat auch gar nicht den Anspruch gehabt, da irgendwie schon von Anfang an tiefer reinzuschauen, sondern hat sich als extrem hilfsbereit bei solchen Aufgaben angeboten. Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch, was ihm auch irgendwie so einen Pluspunkt eingebracht hat, weshalb man ihm vielleicht auch vertrauen konnte, dass er sehr hilfsbereit war, auch auf einer persönlichen Ebene, also hat irgendwie auch bei Umzügen dann geholfen, wenn irgendwie ein Auto gesucht wurde, er hatte ein Auto zur Verfügung, er hat ein bisschen außerhalb der Stadt gewohnt, das heißt, man hatte nicht sofort einen Zugang zu seiner Wohnung, also so im Nachhinein setzen sich da viele Dinge zusammen, die logisch sind, die aber uns während dieser Zeit nicht aufgefallen sind. Kurz dazu, weshalb bin ich unvermeidbar betroffene dritte Person, das ist vielleicht auch noch interessant. Es gab eine kleine, wirklich relativ kleine, spontane Kletteraktion zur IMK-Konferenz, die in Hamburg stattgefunden hat. In Heidelberg wurde dort ein Banner in der Hauptstraße aufgehangen und Flyer dazu verteilt. Da hat Prommer teilgenommen. Die Aktion ist eigentlich gut verlaufen, aber das Ordnungsamt hat eingegriffen und die Polizei kam auch noch und hat da Personalien aufgenommen. Im Nachhinein sehr verwunderlich, weil da nie Briefe rausgingen und nie eine Rückmeldung an die Aktionsgruppe kam. So was eigentlich verwundert, wo dann aber auch nicht weiter nachgehackt wurde, erstmal. Erst nach diesem, also nach der Enttarnung des Spitzels, gingen Briefe raus. In diesem Rahmen wurde halt argumentiert, dass die Personalien aufgenommen wurden und man auch anhand oder aufgrund dieser Aktion zur, ja, also es unvermeidbar war quasi, weil dort Prommer teilgenommen hat, dass diese Personalien aufgenommen wurden und auch nicht weit, also dass das nicht weiter verfolgt wurde in diesem Rahmen. Gut, also zur Chronik selbst und zu den ganzen Aktionen, das könnt ihr auch auf unserer Homepage finden. Wir haben auch so eine Pressemappe, die ihr euch noch anschauen könnt, deshalb werde ich da jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Vielleicht ganz kurz, wie kam es zur Enttarnung? Im Dezember, also am 11. Dezember 2010, gab es eine, ich glaube, eine kommerzielle Party in Heidelberg. Dort sind einige Menschen hingegangen, Prommer ist mit, also es war ein privater Rahmen, gar kein politischer Kontext in dem Moment. Dort wurde zusammen gefeiert und Prommer wurde dort von einer Urlaubsbekanntschaft, die ihn einige Monate vorher in Frankreich getroffen hatte, wo er sich aber mit Klarnamen, also als Simon von der Polizei, vorgestellt hat, also wie man es Urlaub halt so macht, auf dem Campingplatz. Genau, und diese Bekannte kannte wiederum eine Person aus der linken Szene in Heidelberg und hat sie dann auch auf der Party angesprochen und meinte, sag mal, wieso hängst du mit dem rum, der ist doch bei der Bullerei und verstehe ich jetzt gar nicht so, wieso hängt ihr mit dem ab und so weiter. Und an dem Abend selbst ist Prommer aber noch auf diese Urlaubsbekanntschaft zu und meinte, bitte erzähl das auf keinen Fall, das, ich bin hier verdeckt und das darf niemand wissen und so weiter. Also, genau, und die Urlaubsbekanntschaft hat es aber natürlich weitererzählt und am nächsten Tag hat sich dann eine Gruppe von Betroffenen zusammengesetzt und überlegt, wie geht man jetzt davor. Also es gibt diesen, ist ja nicht nur ein Verdacht, sondern es ist eigentlich schon eindeutig, was hier passieren soll, was tun wir. Und dann wurde sich dazu entschieden, dass man ihn gleich damit konfrontiert und hat ihn in eine, also er war sowieso in der FOKÜ, also in der Veranstaltung, so im linken Rahmen. Und man hat gesagt, naja, lass noch ein Bier trinken gehen. Und dann ist er mit in diese Kneipe und dort wurde er dann auch darauf angesprochen, ganz konkret und damit konfrontiert. Und ja, hat es dann auch relativ schnell, also der Rahmen war ziemlich klar. Da waren, ich glaube, 5 bis 7 Menschen waren in der Kneipe mit ihm zusammen. Und es war schon auch klar, dass er das auch jetzt so nicht mehr abstreiten kann. Also hat das in dem Rahmen schon auch zugegeben.
Ja, genau. Und wir sind natürlich jetzt bei all den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, immer wieder gefragt haben, wieso hat er das denn dann zugegeben, dass er Polizeispitze sei? Aber ihr müsst euch tatsächlich, Jesse hat es ja gerade erzählt, die Situation vorstellen. Wir sind dann vor die Kneipe gegangen und im Laufe des Abends waren dann irgendwann mal bis so um die 30 Leute um ihn rumgestanden, die ihn da, manche halt wirklich wollten schon auf ihn losgehen, manche haben ihn verhört, also es war eine richtig krasse Situation. Wir haben da an diesem Abend, und wir konnten das ja später auch alles durch Recherche nochmal verifizieren, vieles von dem, was er uns da erzählt hat, obwohl das so eine strange Situation war, entsprach der Wahrheit. Also das ist dann später in Akten aufgetaucht, das konnte auch durch Querverbindungen, die wir in andere Städte, in andere Szenen hatten, nachgeprüft werden. Also vieles von dem, was er uns da an Brocken hingeworfen hat, entsprach tatsächlich der Wahrheit. Aber er hat natürlich trotzdem ein paar Sachen gemacht, die er bei der Schulung, auf die wir vielleicht auch noch zurückkommen sollten, also all diese eingesetzten Polizeispitzel werden natürlich geschult. Das ist bei Iris so, das ist bei Simon so gewesen. Und wir konnten bei Simon sogar herausfinden lassen, sage ich jetzt mal, dass es da Ausschreibungen gibt bei den Landeskriminalämtern, also in der ganzen BRD. Das ist tatsächlich in jedem Bundesland so. Und die Ausschreibungen lauten dann in etwa so, wir suchen Polizeibeamte, die mal Lust hätten auf einen interessanten Job bei den Linken. Und bei uns in Baden-Württemberg waren das tatsächlich 5 Stellenangebote. 3 Personen sind dann ausgebildet worden und von diesen 3 Personen wiederum ist Simon Prommer dann nach Heidelberg entsandt worden. Wir konnten auch rausfinden, ich glaube, bei Iris war die Schulungsphase etwas länger. Bei Simon muss sie relativ kurz gewesen sein, weil, wie gesagt, wenn er schon 2 Wochen nach dem Ursprungsreferenzvorfall im Kraichgau in Heidelberg auftaucht, dann hatten die nicht viel Zeit, ihn zu schulen. Aber es hat zumindest gereicht, ihm da die Organigramme und die psychosozialen Beziehungen in Heidelberg und die Gruppen, die es da gibt, vorzulegen. Und es hat gereicht, dass er dort so agieren konnte, wie er agiert hat. Und er hat tatsächlich auch relativ, also bis zu seiner Enttarnung, gut agiert und hat also aus ihrer Perspektive heraus und hat auch gute Berichte abgeliefert. Ja gut, wir standen dann jedenfalls mit der Info da und hatten diesen Menschen enttarnt. Bevor jetzt die Frage kommt, warum wir ihn da wieder lebend von dann haben ziehen lassen, die Frage braucht ihr nicht zu stellen. Wir hatten keine andere Wahl. Es war klar, wenn ihm da irgendetwas passiert, dann sind innerhalb von 3 Minuten etwa 500 Polizeibeamtinnen und Beamte in Heidelberg in der Altstadt und machen uns platt. Wir mussten ihn ziehen lassen. Wir haben trotzdem 2 Fehler gemacht. Wir haben sein Handy uns nicht besorgt und wir haben seinen Ausweis nicht ihm abgenommen. Das hätten wir machen sollen. Das war tatsächlich ein Fehler von uns. Er ist dann abgezogen an dem Abend und wurde nie wieder gesehen. Die Wohnung wurde noch in derselben Nacht, also er hat in Leim gewohnt, das ist 8 Kilometer von Heidelberg entfernt, leergeräumt. Wir wissen leider nicht von wem und wie das vonstatten ging, aber am nächsten Tag war die Wohnung komplett leer und sauber. Kurz zur Wohnung, wenn wir da schon sind, auch da war auffällig, es war eine Person mal in der Wohnung drin, aber tatsächlich nur über den ganzen Zeitraum nur eine einzige Person, die in diese Räume gekommen ist, wo er gewohnt hat, und diese Wohnung war tatsächlich relativ steril. Also er hat dann irgendwie pro forma so ein paar linke Plakate an die Wände geklebt, aber es war irgendwie, ja, wie soll ich mich ausdrücken, es war kein Leben in dieser Wohnung, und wie gesagt, 8 Kilometer von Heidelberg entfernt hat er da alleine gewohnt. Dann hat es große Treffen gegeben in Heidelberg, das war auch ganz gut, also mit bis zu, also Plena mit bis zu 100 Leuten, er war ja sogar beim BUND, hat er mal vorbeigeschaut, also es war unglaublich, was die da alles in dieses Alternativraster reingepackt hatten. Und erst dann ist es uns gelungen, über einen Zeitraum von mehreren Monaten so viel Recherchematerial zusammenzutragen, dass wir dann im Januar 2010 mit seinem realen Namen an die Öffentlichkeit gehen konnten. Mittlerweile hat er auch das Land zugegeben, ihn eingesetzt zu haben. Es gab mehrere kleine Anfragen, hieß es dann bei uns, parlamentarische Anfragen von der zur damaligen Zeit noch oppositionellen grünen Fraktion, die dann ja später den Ministerpräsidenten stellte. Und da haben sie dann alles zugegeben und ja, und dann wussten wir, dass das ein Spitzel eingesetzt war und dass es tatsächlich dieser Simon Prommer war. Wir haben uns dann überlegt, was wir machen, und letzten Endes sind wir zu dem Schluss gekommen, weil das damals in Anfang der 90er in Tübingen auch ganz gut gelaufen war. Da hat nur eine Person geklagt, aber der damalige Einsatz ist dort dann auch irgendwann mal für rechtswidrig erklärt worden. Wir haben dann tatsächlich 7 Menschen zusammenbekommen, die jetzt Klägerinnen sind, seit dem 5. August 2011. Und zu denen wir beide auch gehören. Und das ist, wie gesagt, diese Fortsetzungsfeststellungsklage. Und da waren wir dann sofort mit einem Problem konfrontiert. Also wenn ihr euch das hier überlegen solltet, das dürfte in etwa juristisch in die gleiche Kerbe hauen. Unser Einsatz, also auch die Einsatzanordnung und die Konfiguration des Einsatzes, lief formalrechtlich und methodisch über das sogenannte, also bei uns heißt das Landespolizeiaufgabengesetz Baden-Württembergs. Bei uns regeln das die Paragraphen 20 und 22 dieses Gesetzes. Und also bei uns ist dieses Polizeigesetz, um es kurz auszudrücken, relativ umfassend, könnt ihr mal reingucken. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel für die unglaublichsten Überwachungsmöglichkeiten, Infiltrationsmöglichkeiten, Beschattungsmöglichkeiten, Disziplinierungsmöglichkeiten, die Polizei hat, über die Polizei verfügt. Es ist ein Gesetz, hat auch mit der Strafprozessordnung nur insoweit zu tun, als dass es da Überschneidungen gibt, aber im Prinzip können die da machen, was sie wollen. Sie haben es jetzt unter Grün-Rot nochmal verschärft in Baden-Württemberg, das ist die Ironie des Schicksals bei uns, dass es jetzt noch leichter ist, Spitzel einzusetzen. Und okay, ich bin über der Zeit. Dann komme ich jetzt auch zum Punkt. Ja, und wie gesagt, wir mussten dann gegen diese Polizeimaßnahme des Spitzeleinsatzes eben vor das Verwaltungsgericht in Karlsruhe ziehen. Und der jetzige Stand ist folgender. Der Herr Gall, das ist der jetzige sozialdemokratische Innenminister in Baden-Württemberg, der hat eine Sperrerklärung unterschrieben. Das wird hier in Hamburg auch möglich sein, dass der hiesige Innensenator oder wie der dann heißt, eine solche Sperrerklärung unterschreibt und die ganze Sache für geheimhaltungsbedürftig erklärt. Bei uns ist das Paragraph 99 der Verwaltungsgerichtsordnung. Und Wir alle wollten es nicht glauben, aber eigentlich war es von vornherein klar. Herr Gall hat die Sperrerklärung natürlich unterschrieben, weil er ist ein Freund der Polizei. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir keine Akteneinsicht bekommen können. Und wir müssen dagegen jetzt auf einem In-Kamera-Verfahrensweg, ich erkläre jetzt nicht ausufernd, was ein In-Kamera-Verfahren ist, aber das findet sowieso im Geheimen statt, erstmal die Rechtswidrigkeit dieser Sperrerklärung erklären lassen. Und wenn uns das nicht gelingen sollte, dann müssen wir mit diesen verstümmelten, ich habe da ein paar Beispiele dabei, mit diesen verstümmelten, gesperrten Akten ins Hauptverfahren gehen, wieder angefangen beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe. Und das sieht sich ja jetzt schon seit Jahren, das habt ihr ja mitbekommen. Und wir sind immer noch nicht im Hauptverfahren. Und jetzt muss Herr Gall und sein Innenministerium, weil das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im zweiten In-Kamera-Verfahren in unserer Sache entschieden hatte, dass da noch ein bisschen nachgebessert werden muss, muss Herr Gall eine zweite nachgebesserte Sperrerklärung quasi verfügen lassen, wo die dann ein paar Sachen mehr rausgeben als in den ersten Versionen. Also, da handelt es sich aber nur um ein paar Blätter, ein paar Seiten. Und dann gehen wir, uns bleibt nichts anderes übrig, mit diesen verstümmelten Akten ins Hauptverfahren und dann sehen wir, wie weit wir kommen werden. Also das ist der jetzige Stand.
Ja, ja. Genau, das ist, glaube ich, der ideale Übergang, wo Ralf nochmal die Stafette übernimmt und ein bisschen was zu rechtlichen Grundlagen sagt.
Schönen guten Abend. Ich bin Ralf Ritter, Rechtsanwalt und versuche aufzuarbeiten für den Sender FSK, den Vorfall rechtlich aufzuarbeiten. Ich denke, zu einer schonungslosen Analyse gehört dazu, dass man eigentlich sagen muss, die Vertreter der Innenbehörde, die hier zitiert worden sind, dass nämlich zum Einsatz eines verdeckten Ermittlers, einer verdeckten Ermittlerin List und Tücke dazugehört, muss man sagen, hat er recht. Man muss sich klar machen, also das sind die Rahmenbedingungen, man muss sich klar machen, dass solche Einsätze tatsächlich gesetzlich vorgesehen sind, und zwar ausdrücklich. Die sind ausdrücklich gesetzlich geregelt. Das war nicht immer so, das ist in den 90er Jahren in die Gesetze aufgenommen worden, vorher wurde es auch schon praktiziert, da war es ungeregelt, aber in den 90er Jahren ist es ausdrücklich aufgenommen worden, ab da jedenfalls, und zwar auf zwei Ebenen oder auf zwei Schienen. Es gibt einmal die Schiene des Polizeirechts, das habt ihr ja schon angesprochen. Also da geht es darum, dass die Polizei gesetzlich beauftragt wird, Straftaten zu verhindern, und das ist in den Polizeigesetzen geregelt, und da ist eben auch ausdrücklich geregelt in allen Länderpolizeigesetzen, das ist Ländersache. Deswegen sind die Gesetze unterschiedlich, aber in allen ist geregelt der Einsatz von verdeckten Ermittlern, und so auch in Hamburg. In Hamburg ist das etwas versteckt in einem Gesetz, das heißt eher unauffällig Gesetz zur Datenverarbeitung bei der Polizei, und da ist der Einsatz der verdeckten Ermittler geregelt. Das ist die eine Schiene, Polizeirecht, und es gibt eine zweite Schiene, Strafverfolgung. Also da geht es darum, geschehene Straftaten aufzuklären, so der gesetzliche Zweck. Das ist die Strafprozessordnung, und auch da gibt es Regelungen oder eine Regelung zum Einsatz von verdeckten Ermittlern. Und auf beiden Schienen ist ausdrücklich geregelt, dass dazu gehört eine Legende, also die Anlage einer falschen Identität mit allem, was daran dazugehört, mit Personalausweis und Personenstandsregister und so weiter. Das ist ausdrücklich so geregelt. Also das heißt, der Gesetzgeber will es so, nicht? Diesen Skandal, diesen Vertrauensbruch, das ist ausdrücklich so vorgesehen. Das muss man sich einfach klar machen. Ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass damit alles sozusagen vorbei ist. Und die Aussage von diesen Vertretern, die zielt ja darauf zu sagen, was wollen Sie denn? Nicht? Also das gehört dazu, das ist gesetzlich so vorgesehen und damit ist alles im gesetzlichen Rahmen gewesen. Das ist ja der Sinn so einer Aussage und das ist natürlich mitnichten so. Ich meine schon, dass man dann genau hingucken muss, abgesehen jetzt von der politischen Frage, will man so einen Einsatz oder will man ihn nicht, aber auch auf der Grundlage, dass er gesetzlich geregelt ist, muss man dann genau hinschauen, was ist da gelaufen und da gibt es aus meiner Sicht erhebliche Ansatzpunkte, jetzt hier was den Einsatz der IRIS hier in Hamburg angeht, wobei ich dazu sagen muss, ich war jetzt nicht auf der Innenausschusssitzung, du wirst da noch ein bisschen was genauer erzählen. Also mein Stand ist sozusagen jetzt vor der Innenausschusssitzung und so ein bisschen Hörensagen aus der Innenausschusssitzung. Anknüpfungs- oder fragwürdig ist schon, wie es überhaupt losgegangen ist. Also man hat immer gelesen, dass die IRIS eingesetzt worden ist, so in den Antworten auf die verschiedenen parlamentarischen Anfragen. Das sei eine nicht offen eingesetzte Polizeibeamtin gewesen. Da muss man wissen, das ist ein Fachbegriff. Also, da gibt es sogar eine schöne Abkürzung, NÖP. Nicht offen eingesetzte Polizeibeamter oder Beamtin, NÖP. Da gibt es schon große Fragezeichen. Das ist nämlich gesetzlich nicht geregelt. Das ist natürlich charmant für die Polizei, weil sie dann eben Eingriffsvoraussetzungen nicht einhalten muss. Wenn es gesetzlich nicht geregelt ist, kann man sozusagen frei schalten und walten. Es muss auch nicht der Polizeipräsident dafür die Verantwortung übernehmen, sondern das können auch niedrigere Chargen machen. Und das soll angeblich über Monate hinweg passiert sein. So ist jedenfalls mein Stand. Und da ist die erste Frage, das halte ich für rechtswidrig. Wenn eine Beamtin über Monate hinweg verdeckt eingesetzt wird, dann ist sie nicht einfach nur eine nicht offen eingesetzte Polizeibeamtin, sondern ist sie eine von Anfang an eine verdeckte Ermittlerin. Die zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie eben auf längere Dauer mit falscher Identität, mit einer Vielzahl von Personen in Kontakt tritt und versucht, Informationen zu bekommen. Also das ist sozusagen der erste Punkt, der auffällt und den man rechtlich überprüfen muss. Und dann ging es weiter, wurde der Einsatz übernommen vom Generalbundesanwalt. Also ein ziemlicher Wechsel, nämlich ein Wechsel vom Polizeirecht hin zur Strafverfolgung. Generalbundesanwalt ist für Strafverfolgung zuständig. Und auch aus Hamburg weg zu einer Bundesbehörde. Und dahinter muss stecken, vielleicht wurde das ja auch offen gesagt, ich weiß es nicht, dahinter muss stecken, das kann man sich eigentlich, wenn man sich die Regelung anguckt, normalerweise ermittelt die Staatsanwaltschaft in Hamburg. Generalbundesanwalt ist zuständig in erster Linie für den Verdacht terroristische Vereinigung. Das heißt, mutmaßlich meinte man dann ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendetwas präsentieren zu können, was die Möglichkeit in den Raum stellt, dass Straftaten einer terroristischen Vereinigung möglich erscheinen. So vage muss man das sagen. Da ist interessant, dass der Zeitraum, dass das in dem Bereich 2002 fortfolgende passiert ist, damals wurde vom Generalbundesanwalt in mehreren Verfahren, die sozusagen die Position vertreten, auch einfachere Delikte, wie ich sage mal eine einfache Brandstiftung, wenn das dann mehrfach vorkommt in einem politischen Zusammenhang und man den Verdacht hatte, das könnten gleiche Urheber sein, dass man dann sehr schnell dabei war, eine terroristische Vereinigung anzunehmen. Da gab es mehrere Verfahren und das könnte der strafrechtliche Hintergrund oder politische Hintergrund auch sein, dass man das da in der Phase sehr schnell angenommen hat. Das hat sich nach 2006, 2007 konkret, hat sich geändert. Da gab es eine Änderung in der Rechtsprechung Und da wurde verlangt, dass auch nah, sozusagen auch konkret, die Taten mussten konkret geeignet sein, auch wirklich erhebliche Schäden für die Bundesrepublik als Ganzes anzurichten. Und es reichten eben nicht, ich sage mal, Brandanschläge auf Bundeswehrfahrzeuge im Abstand von 2 Jahren, ein Omnibus des Musikchors der Bundeswehr und dann irgendwo auf einem 2 Jahre später auf einem Instandsetzungsgelände der Bundeswehr sind 2 ganz alte Fahrzeuge angezündet worden und wieder 2 Jahre später oder deutlich später hat es in einer Kantine einer Firma gebrannt, die auch mit der Bundeswehr zu tun hatte. Der Generalbundesanwalt hat damals angenommen, terroristische Vereinigung, und das wurde später dann zurückgenommen. Also das könnte ein Zusammenhang sein, wo man nachprüfen muss, lagen eigentlich die Voraussetzungen überhaupt vor für den Einsatz der verdeckten Ermittlerin? Gab es überhaupt einen Verdacht einer terroristischen Vereinigung? Möglicherweise lag dem zugrunde diese falsche Einschätzung von damals, die man heute so nicht mehr, die heute auch nicht mehr so vertreten wird. Letzter Punkt, wo man juristisch einhaken kann, da bin ich jetzt natürlich geprägt durch die Verbindung zu Radio FSK. Da weiß ich gar nicht, da fehlt mir wirklich jede Fantasie, wie man auf den Gedanken kommen kann, das könnte rechtmäßig sein. Also, dass eine verdeckte Ermittlerin über mehrere Monate, ja Jahre hinweg in einem Radiosender ermittelt, das ist so, also abgesehen von den Voraussetzungen für den Einsatz, dann ist ja immer noch die Frage, muss immer geprüft werden, ist der Einsatz eigentlich verhältnismäßig, also wie Nutzen und Schaden in rechtlicher Hinsicht. Und da ist jetzt bei dem Radio auf der Schadensseite juristisch so viel, nämlich die Rundfunkfreiheit, die im Grundgesetz steht und sozusagen ein ganz hohes Gut ist, die ist da mehrfach betroffen, nämlich nicht nur dadurch, dass in das Redaktionsgeheimnis unterwandert wird, unterminiert wird, wenn da eine mit in der Redaktion sitzt, die vom Staatsschutz ist und dort ermittelt. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, zur Rundfunkfreiheit gehört auch die Staatsfreiheit des Rundfunks, also dass der Staat nicht direkt Einfluss nimmt auf redaktionelle Inhalte. Das ist ein ganz kompliziertes juristisches System, was da aufgebaut wird. Und das ist natürlich ein Witz, wenn dann direkt in der Redaktion eine verdeckte Ermittlerin sitzt und an den redaktionellen Inhalten mit rumschraubt. Da ist die Staatsfreiheit des Rundfunks, da ist nichts mehr von übrig. Also wie gesagt, da fehlt mir die Fantasie, und da sind ja jetzt auch offensichtlich die Absetzbewegungen. Also so erklärt sich vermutlich, dass man jetzt sagt, davon wussten wir nichts. Ja? Weil man selber auch merkt, dass es dafür eigentlich juristisch keinen guten Grund mehr gibt. Wobei man dann wieder dazu sagen muss, davon wussten wir nichts, jetzt nicht nur tatsächlich schwer zu glauben, sondern das ist juristisch auch wieder höchst problematisch, weil der Grund dafür, verdeckte Ermittler einzuführen, also das sind ja keine V-Leute, sondern das sind Beamte. Also muss man ja unterscheiden, nicht? Es ist nicht irgendwelche Spitzel, die sich bereit erklären oder dafür hergeben, für die Polizei sozusagen in ihrer Freizeit zu spitzeln, sondern es sind Beamte. Und die Begründung für diese Einführung dieser verdeckten Ermittler war immer, ja, Beamte, die können wir gut steuern, die können wir ganz gezielt steuern, die machen nur das, was auch wirklich rechtlich in Ordnung ist und was notwendig ist. Und wenn man dann sagt, wir wussten davon nichts, ist das wenig überzeugend. Trotzdem bleibt das natürlich mühselig, das ist die juristische Aufarbeitung, das sieht man in eurem Verfahren. Bei uns ist es jetzt hier, wir können die andere Schiene gehen, also ihr habt hier diese polizeirechtliche Schiene, deswegen seid ihr zum Verwaltungsgericht. Bei uns hier ist es so, ich hatte das ursprünglich auch gedacht, dass das hier so sei, aber es war dann ja relativ schnell klar, dass gesagt wurde, das sind strafrechtliche Ermittlungen auch, oder jedenfalls wichtig, also vom GBA, Generalbundesanwalt übernommen, sind strafrechtliche Ermittlungen. Das heißt, wir sind im Strafprozessrecht. Und da ist ausdrücklich geregelt, dass, so ähnlich wie bei dir, erheblich mitbetroffene Personen, die den Einsatz rechtlich überprüfen lassen können, und zwar durch ein Gericht. Und Radio FSK ist mit Sicherheit eine erheblich mitbetroffene Person, einmal auf eine juristische Person, aber das ist auch eine Person, einmal wegen der Rundfunkfreiheit und dann aber auch weil die Redaktionsräume ja auch betreten wurden. Das ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Wohnung. Auch Geschäfts- und Redaktionsräume sind Wohnungen. Und da gibt es also eine Grundlage, festzustellen, dass das rechtswidrig war. Und das Interessante daran ist, dass es in dem Zusammenhang auch ein Recht gibt auf Akteneinsicht. Und das ist insofern spannend, als vor einigen Jahren der Bundesgerichtshof schon mal entschieden hat, dass erheblich Mitbetroffene auch ein Akteneinsichtsrecht haben. Und zwar nicht nur einfach in die Rechtsgrundlagen, also jetzt die Anordnung des Richters und Punkt und mehr gibt es nicht, sondern dort steht ausdrücklich drin, nein, es muss Akteneinsicht gewährt werden, auch in die Beweismittel und in die Unterlagen, aus denen sich ergibt, warum denn eigentlich ermittelt worden ist und warum die Ermittlungen so weit geführt worden sind. So steht das in dem Beschluss drin. Ob man sich jetzt heute daran noch oder jetzt in Zukunft wieder daran halten wird oder ob das nicht passiert, ob es irgendeinen Grund gibt, warum wir die Akten nicht bekommen, das muss man sehen. Also das wird sicher nicht einfach. Ich habe manchmal schon den Verdacht, dass man ganz schnell sagt, das war rechtswidrig, um sozusagen dann den Deckel zumachen zu können. Auch das könnte ich mir vorstellen, aber ist einfach nur eine Vermutung. Soweit von mir.
Ja, ich will mich an mein eigenes Zeitregime halten und jetzt in maximal 10 Minuten nochmal jetzt was zu den neuesten und aktuellen Informationen sagen. Das wird jetzt zu dem Unikum führen, dass jetzt auch hier das Podium Neuigkeiten erfährt, die wahrscheinlich zumindest dir der Mund vor lauter Staunen nicht mehr zugehen wird, was da so alles jetzt an rechtlichen Konstruktionen bemüht wird. Wie gesagt, es gab am Dienstagabend eine Sitzung des Innenausschusses. Das ist sozusagen eine nachgelagerte Institution der Hamburger Bürgerschaft, die sozusagen als Fachgremium eben die Innenbehörde quasi mit überwacht und entsprechend auch eine Kontrollfunktion hat. Auf Antrag der Grünen-Fraktion gab es eine sogenannte Selbstbefassung. Das heißt also, der Innenausschuss wurde dann auf Antrag der Grünen eben dazu, gezwungen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Man kann davon ausgehen, dass die SPD und die CDU das von sich aus eher vermieden oder verhindert hätten. Das konnten sie aber eben aus formalrechtlichen Gründen nicht. Es ist so gewesen, dass dann die Vertreter der Innenbehörde, das war also der Innensenator Neumann, der schon kurz hier erwähnte Bernd Krösser heißt er, glaube ich, der Polizeipräsident Ralf Mayer, dann in einem anderthalbstündigen Vortrag quasi den Kenntnisstand darüber, was man jetzt noch rekonstruieren kann über den verdeckten Einsatz der Beamtin Iris Plate referiert. Ich weiß nicht, ob das auch teilweise ironisch gemeint war, aber es wurde immer darauf hingewiesen, aufgrund der Fristen zur Löschung von Daten könne man eben eigentlich die ganzen Dinge nur noch bruchstückhaft rekonstruieren. Man habe in einer Arbeitsgruppe, die auf Anordnung des Innensenators eingerichtet worden ist, also mehrere 10.000 Blätter von Aktenbeständen händisch, wie es hieß, durchforstet. Im Übrigen auch nochmal versucht, in elektronischen Dateien nachzuschauen, und man habe jetzt einen Erkenntnisstand, der aber ausdrücklich als vorläufig bezeichnet wurde, wo also deutlich geworden ist, dass also da diverse Optionen, sich nochmal zu korrigieren und nach der Salamitaktik noch neue Sachverhalte zuzugeben müssen, sich also ausdrücklich offen gehalten worden ist als politische Linie. Insgesamt, wenn man mal die Rhetorik beiseite lässt und genau hingehört hat, ist das so, dass die aktuelle Polizeiführung sich darüber im Klaren ist, dass mit diesem Einsatz ein riesengroßer Bock geschossen worden ist, dass es wahrscheinlich in überwiegenden Umfang diese ganze Causa rechtswidrig ist, und also selbst wenn einem dann solche Maßstäbe was wert sind, also nach rechtsstaatlichen Prinzipien auch völlig haltlos sind. Ich will kurz ein paar Daten nennen. Die Polizeibeamtin Iris Plate ist am 1. April 2001 der Hamburger Staatsschutzabteilung, LKA, damals 8, heute ist es die Abteilung 7, beigetreten. Sie hat dann vom 20. April 2001 bis zum 31. Juli 2001 einen sogenannten vorbereitenden Einsatz gehabt. Das war genau ein Einsatz, so wie Ralf das auch schon beschrieben hat, nach dem Polizeirecht. Und sie war eben, du hast es NÖP genannt, mittlerweile heißt das jetzt hier in Hamburg, eine verdeckte Beobachter oder Beobachterin zur Lageaufklärung. Das wurde dann BFL genannt. BFL. Diese BFL-Beamten, Beamtinnen sind also nach dem Polizeirecht eingesetzt. Sie sind dazu da, Lagebeurteilung abzugehen. Sie sollen also ausdrücklich keine personenbezogenen Daten erheben, sondern sollen eben allgemeine Lageerkenntnisse bzw. konkrete Lageerkenntnisse im Kontext von geplanten Aktionen, Demonstrationen der linksextremistischen Szene aufklären und so eben für ein Gesamtlagebeurteilungsbild entsprechendes inhaltliches Material liefern. Aber sie sind tatsächlich, und das wurde auch so offensiv dort vertreten, wie verdeckte Ermittler mit einer Legende ausgestattet. Das wird gerechtfertigt, dass es eben zu den polizeirechtlichen Regelungen in Hamburg mittlerweile beim Staatsschutz eine ausführliche interne Diensteinweisung gäbe. Und man ist bei der Hamburger Polizei bisher der Meinung gewesen, dass die Kombination des Polizeirechts, Stichwort Gefahrenabwehr und Verhinderung von Straftaten, verknüpft mit dieser internen Dienstanweisung, die natürlich streng vertraulich ist und nicht überprüfbar ist, dass das eine ausreichende Rechtsgrundlage für diesen Einsatz der, wie sie jetzt heute heißen, Beobachter zur Lageaufklärung darstellt. Iris Plate hat dann unter dem Covernamen Iris Schneider nach dieser Vorbereitungszeit vom 20. April bis zum 31. Juli 2001, dann am 1. August 2001 offiziell diese Funktion als verdeckte Aufklärerin, jetzt heutzutage wie gesagt Beobachterin zur Lageaufklärung aufgenommen. Und hat diese Tätigkeit, und das ist auch für Ralf jetzt ein interessantes Detail, hat diese Tätigkeit durchgängig und ohne Unterbrechung bis zu ihrem Abzug am 31. März 2006 durchgeführt. Das heißt, sie war während ihrer gesamten Zeit nach dem Polizeirecht als jemand, die eine Lage, Erkenntnis und Aufklärung durchführen sollte, bei der keine ausdrücklich, auch nach dem Wortlaut des Gesetzes, wo keine personenbezogenen Daten erhoben werden dürfen, eingesetzt. Aber dann gab es gleichzeitig die schon angedeuteten Ermittlungsverfahren unter der Regie der Generalbundesanwaltschaft. Und auf dieser Grundlage ist dann im Februar 2002 durch den Bundesgerichtshof ein Beschluss ergangen, nachdem also eine verdeckte Ermittlerin nach der Strafprozessordnung im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens entsprechend tätig werden soll. Und da dürfen eben auch, und selbstverständlich, das ist ja Ziel dieses Einsatzes, personenbezogene Daten erhoben werden. Diese Tätigkeit hat sie dann am 7. Oktober 2002 aufgenommen. Das heißt, und hat dann bis zum 30. April 2004, also etwas über anderthalb Jahre, dann als verdeckte Ermittlerin nach Strafprozessordnung agiert, war aber parallel gleichzeitig nach dem Polizeirecht eine verdeckte Ermittlerin, die sozusagen ausdrücklich keine personenbezogenen Daten erheben sollte, sondern nur Lageerkenntnisse gewinnen sollte. Wunder des Kalenders, am 30.04.2004 endete dann dieser erste verdeckte Einsatz nach Strafprozessordnung, um dann aber sofort am 1. Mai, einen Tag später, in einem weiteren Ermittlungsverfahren, das die Generalbundesanwaltschaft an das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein abgegeben hat, dann bis zum 31. März 2006 weiterhin als verdeckte Ermittlerin in einem Ermittlungsverfahren personenbezogen Ermittlungsaufträge umzusetzen, aber parallel immer noch fortdauernd seit dem 1. August 2003 als verdeckte Ermittlerin, die keine personenbezogenen Daten erheben darf, sondern nur allgemeine Lageerkenntnisse erarbeiten soll, weiterhin eingesetzt. Das hat natürlich auch im Innenausschuss für Verwunderung, also das konnte man schon atmosphärisch spüren, dass irgendwie alle ruckelten und dachten, das kann ja wohl nicht wahr sein. aber das Landeskriminalamt vertritt die Auffassung, dass das möglich ist. Das seien ja schließlich zwei getrennte Geschichten und das kann man ja auseinanderhalten. Und deswegen hat man, und da merkt man aber auch die Ruderbewegung rückwärts, man hat das dann so formuliert, nach damaliger Auffassung war das vertretbar. Dass also eine Polizeibeamtin auf Rechtsgrundlagen, die von Gesetzes wegen ausdrücklich einander ausschließen sollen, trotzdem als eine natürliche Person agiert hat. Und wie gesagt, das denke ich, dürfte auch für die juristische Aufarbeitung nicht ganz unerheblich sein. Ich habe das schon kurz angekündigt, ich bin jetzt schon 2 Minuten über der Zeit. Es wurde dann gesagt, dass eben die ganzen Einsatzunterlagen halt nicht mehr wirklich existieren. Die haben also Interviews, sie haben das nicht Vernehmungen genannt, Interviews dann geführt und haben versucht, das zusammenzutragen. Insofern wird das Thema Sperrerklärung auch an einigen Punkten gar nicht virulent sein, weil es eben zumindest offiziell gar keine Unterlagen mehr gäbe, weil die sind ja alle ordnungsgemäß gelöscht worden, wie sich das gehört. Da braucht man also gar keine Sperrerklärung mehr abzugeben. Was die Inhalte der Ermittlungsverfahren angeht, da hat der Hamburger Senat gesagt, da hat man ihm als nicht zuständig bis jetzt jede Auskunft verweigert. Im Übrigen, da kann aber auch Fred Ralf nochmal später was zu sagen, ist anzunehmen oder es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Ermittlungsverfahren wahrscheinlich gegen Unbekannt geführt worden sind. Also insofern ist ja sowieso immer eine bewährte Strategie, ist diese Vereinigungsdelikte gegen Unbekannt zu führen. Alle möglichen Leute werden observiert, Telekommunikationsüberwachung findet statt, aber keiner erfährt was davon und so umgeht man oder versucht zu umgehen, dass überhaupt dann Betroffene irgendwann mal eine Akteneinsicht bekommen kann, weil dann das offiziell gegen Unbekannt geführte Vereinigungsdelikt gegen eine unbekannte terroristische Vereinigung dann irgendwann im Sande verläuft. Deswegen wird man sehen, wie weit man da jetzt kommen wird. Zu dem Komplex FSK, also das ist wirklich einigermaßen absurd, was da am Dienstagabend versucht wurde zu erklären. Also das Hamburger LK behauptet allen Ernstes, dass also keinerlei Anweisung gegeben habe von Seiten der Hamburger Innenbehörde bzw. der Hamburger Polizei, dass Iris Plate im FSK irgendeinen Auftrag wahrnehmen solle und man habe nicht gewusst, dass sie dort aktiv ist. Das ist allein schon deswegen totaler Mumpitz, weil man weiß, dass bei allen demonstrativen Ereignissen in der Leitzentrale ein Beamter FSK parallel mithört und das in die aktuellen Einsatzentscheidungen mit einbezieht. Und ihr wisst das ja vielleicht, die Polizeibeamtin Iris Plate hat beim FSK die Demonstrationsaußenberichterstattung mitgemacht. Das heißt, die war als über den Einsatz ihrer Kollegen berichtende verdeckte Ermittlerin auf dem Äther. Und ich glaube, es entspricht jeder Lebenserfahrung und jedem nachvollziehbaren Logik, dass das also die Hamburger LKA-Bullen nicht gewusst haben sollen. Also ich denke, da wird es noch einige interessante logische Kapriolen geben, um diese Kuh irgendwie vom Eis zu bekommen, beziehungsweise es wird wohl so sein, dass sie irgendwann einfach zugeben müssen, dass das von vorne bis hinten rechtswidrig gewesen ist. Ich glaube, das ist jetzt mit 5 Minuten überzogener Zeit die wichtigste Essenz, die aus dem Innenausschuss jetzt erstmal im Raum steht. Es ist ganz interessant, Iris Plate ist offenbar auch nochmal persönlich zu diesem Komplex vernommen worden oder befragt worden, wie auch immer. Sie hat von sich aus in diesem Gespräch, was jetzt geführt wurde, offenbart, dass sie beim FSK tätig gewesen ist. Also das ist sozusagen von ihr auch zugegeben worden. Wie das aber sozusagen jetzt in der Polizeiführung letztlich auch eingeschätzt wird, ist noch offen. Es ist so, dass diese Innenausschusssitzung quasi nach diesem relativ kompakten 1,5-stündigen Vortrag, da gab es noch ganz kurz Nachfragen, aber dann eben entschieden worden ist, dass die Innenausschusssitzung im Januar des kommenden Jahres fortgesetzt werden wird und dann wird überhaupt erst eine Befragung dann durch die Innenausschussmitglieder stattfinden und das wird sicherlich auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Termin werden. Das sollten sich also alle mal groß in den Kalender reinschreiben, weil ich glaube, das wird, wie gesagt, ein sehr interessanter Abend, den man da wird erleben können. Das vielleicht jetzt nochmal zu dem aktuellen Teil und ich würde dann jetzt tatsächlich, wir haben jetzt 10:10, ohne eine Pause die Runde jetzt in eure Richtung öffnen und bitte euch, wenn es Nachfragen, Ergänzungen, sonstige Beiträge gibt, jetzt dazu die Chance zu nutzen. Es gibt hier ein Mikrofon. Wir würden diejenigen, die möchten, dass alle die Frage verstehen, bitten, dieses Mikrofon auch zu benutzen. Auch diejenigen, die dann bitte sagen, dass das nicht gesendet werden sollen, mögen trotzdem das Vertrauen haben, das Mikrofon zu benutzen. Es wird dann rausgeschnitten, aber dann können alle den Fragen besser folgen. Diese Stille muss man immer einen Augenblick aushalten, das macht uns nicht nervös.
Vielleicht nur kurz zur Ergänzung den Termin der nächsten Innenausschusssitzung, weil die sind immer öffentlich. Der Termin im Januar ist der 7.1. im Rathaus dann für alle, die dort hingehen möchten.
Hallo. Ja. Ja, bevor jetzt doch die erste Frage kommt, kann ich ja nochmal nachschieben zu dem Komplex mit der terroristischen Vereinigung. Das hatte ich nämlich vergessen bei unserem Polizeispitzel zu erwähnen und auch, dass diese verdeckten Ermittlerinnen sehr viel eigenen Spielraum haben und dass das alles Blödsinn ist mit dem, dass da irgendwie die Einsatzanordnenden Behörden nichts von irgendetwas gewusst hätten. Das ist völliger Bullshit. Also wir wissen das von dem Einsatz von Daniel Durand in der Tierrechtsszene in Wien. Da sind die Berichte, die sie abzuliefern hatte, alle 2 Wochen komplett ins Netz gestellt worden. Die sind gehackt worden und guckt euch das mal an. Das ist total interessant. Und dann muss man über sowas wie, es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, da muss man dann einfach nur noch drüber lachen, weil da wird in diesen Berichten wird alles beschrieben. Es gibt auch Berichte von Simon Brommer. Er musste alle 2 Wochen ans LKA und an die Polizeidirektion, an seine Führerinnen Berichte abliefern und da wird alles reingeschrieben. Das sind tatsächlich Tagebücher, die da geführt werden. Da stehen alle Namen da drin, da steht alles drin, mit wem sie zu tun hatten, wann sie die Eltern getroffen hatten, mit wem sie klettern waren, von wem sie sich ein Fahrrad geliehen hatten, mit wem sie essen waren. Und da stehen natürlich immer die Realnamen drin. Die Polizei wird dann später behaupten, sie könne diese Akten ja auch gar nicht an unsere Anwältin weitergeben zur Akteneinsicht, weil da würden ja auch die anderen Beamtinnen, die involviert waren, drinstehen und das würde zu einer Gefährdung dieser Beamtinnen führen, weil ja diese Szene, die da anvisiert wird, so gefährlich sei, dass die ausfindig gemacht werden könnten. Also das wird nachher die Begründung sein. Und bei uns stand, es gab 2 Hauptstoßrichtungen, das hatte ich auch noch nicht gesagt, das ist vielleicht auch noch wichtig. Das eine war also die Antifa, die letzten Endes infiltriert werden sollte, die AIHD, die Kämpfe für ein autonomes Zentrum in Heidelberg, also so etwas wie die Rote Flora hier. Und die 2. Hauptstoßrichtung war die auf hohem gewalttätigem Niveau betriebene Konfrontation mit Rechten, also dem politischen Feind. Deshalb bezeichnen wir den Einsatz als proaktiv. Es ging nur um eine in der Zukunft eventuell stattfindende Straftat, die von einem bestimmten Personenkreis höchstwahrscheinlich begangen wird, aber selbst in diese Konfiguration haben sie schon eingebaut, dass der Einsatz auch dazu diene, terroristische Vereinigungen gegen terroristische die Bildung terroristischer Vereinigungen einzuschreiten. Also sie sind davon ausgegangen, dass sich die Antifa in Heidelberg zu einer terroristischen Vereinigung entwickeln würde und dann wäre es wieder Strafprozessordnung gewesen. Also auch das ist möglich, dass ein verdeckter Ermittler oder verdeckte Ermittlerin während des Einsatzes einfach sagen, ja, jetzt ist mir aufgefallen, ja, die fackeln doch jedes Wochenende Bundeswehrfahrzeuge ab und vielleicht ist es doch eine terroristische Vereinigung. Also lass uns mal den Einsatz anders angehen. Auch das ist möglich und ist schon passiert. Bei uns hat der kurze Zeitraum nicht dazu gereicht. Wir haben ihn zu schnell enttarnen können.
In O-Ton Playback hörtet ihr den Mitschnitt einer Informationsveranstaltung zu verdeckten ErmittlerInnen in linken Strukturen, die aus Anlass der Enttarnung der verdeckten Ermittlerin Iris Plate in Hamburg am 11. Dezember 2014 in der Roten Flora stattfand und vom Freien Senderkombinat Hamburg aufgezeichnet wurde. Heute hörtet ihr den zweiten Teil der Veranstaltung, den dritten und letzten Teil gibt's in der nächsten Ausgabe von O-Ton Playback.